Hallo Berlin.
Hallo Bochum.
Hallo Thomas.
Hallo mein lieber Hennes.
Das fluppt ja wieder. Du warst ja heute schon fleißig. Du hast etwas gemacht. Du bist ja total viral gegangen. Du bist im wahrsten Sinne des Wortes viral gegangen, indem du bei Wind und Wetter mit deinem Selfie-Stick ein Instagram-Live-Video gestartet hast.
Ja, genau. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich habe nicht so ein Selfie-Stick, sondern ich habe mir so einen Spargimbal gekauft. Diese Gimbals sind ja eigentlich sehr teuer und ich habe mir da eben so einen anderen gekauft und der ein bisschen preiswerter ist, der aber letztendlich genau die gleiche Funktion hat. Und dann bin ich da mal losgegangen und wollte eigentlich heute früh um 10 meine Schuhe anziehen und wollte joggen. Und dann habe ich geguckt, es sind irgendwie Minusgrade und da habe ich gesagt, da kriege ich einen kalten Popo. Und dann hat der faule Sack in mir gesiegt. Und da habe ich gesagt, nee, ich bleibe zu Hause. Und da habe ich gesagt, ich muss mir trotzdem die Beine vertreten. Und da kann ich ja vielleicht das Praktische mit dem Nützlichen verbinden und probiere mal meinen Gimbal aus und guck einfach mal, ob überhaupt jemand, wenn ich jetzt mal so, man sagt ja immer, man soll das irgendwie 12 Stunden vorher ankündigen, dass man live geht.
Ja.
Und ich habe das irgendwie 40 Minuten vorher entschieden.
Und ich habe das zufällig gesehen bei Instagram und habe gedacht, na, da schaue ich doch mal rein.
Genau, und dann war ich da mal schwuppdiwupp zu sehen und es waren auch so ein paar Fans von unserem Podcast, der Herr Kretschmer zum Beispiel, der war auch dabei.
Der Günther, schönen Gruß.
Ja, der Günther, der war sofort mit auch dabei und so, weil er wohl gerade Pause gemacht hat. Weil ich dachte mir, 12.30 Uhr live gehen ist gar nicht mehr so schlecht, weil dann machen die meisten Leute Pause und dann checken sie sowieso ihre Handys und ihre Mails. Und gucken wir mal, was passiert.
Ja, ich bin ja mit diesen ganzen Stories und mit diesem ganzen Instagram auch live gehen. Ich fremdel da immer noch so ein bisschen, weil ich da so nicht wirklich so den Sinn drin sehe. Da gibt's dann Leute, die gehen dann irgendwie mit ihrem Hund spazieren und zeigen das oder gehen durch ihre Wohnung und ich so, oder machen dann einen 2-stündigen Talk. Das kann sich auch irgendwie, also ich sag mal so am Anfang der Corona-Zeit, also vor fast einem Jahr jetzt ja mittlerweile, da war das ja ein totaler Overkill, was jetzt so ich bin um 8 Uhr bin ich wieder live und Talkgäste und so weiter und da wusste man gar nicht, was man alles gucken soll.
Ja.
Und das hat sich ja so ein bisschen reguliert. Aber ich fand das ganz nett da, auch da, wo du warst. Und du hast es ja auch nicht so lang gemacht.
Ja, eben.
Du hast einfach mal probiert, ob das geht. Das
ich wollte erst mal probieren und vor allem natürlich, ich bin dann losgegangen und dachte, ob da überhaupt jemand guckt und so und gucken da ein Leute oder zwei Leute und dann kamen immer mehr und mehr dazu und das ist ja auch in gewisser Weise auch kommunikativ, weil dann werden Fragen gestellt, du wolltest dann wissen, was ist denn sehr leer und was hast du denn da auf deiner Mütze
ich
und
so. Ich habe das natürlich erkannt, was man sieht das ja immer spiegelverkehrt und du hast auf deiner Mütze so ein Jurassic Park Zeichen, anstatt Jurassic Park steht da halt Loch Ness und das habe ich halt, ich wollte dich da so ein bisschen mit ärgern, aber du bist sofort drauf angesprungen, dass man da ja nicht Loch Ness sieht, sondern es ist ein Loch Ness. Das ist dann mal so lustig unter Kollegen, aber ich fand das sehr nett.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Und man muss das jeden Tag machen, also jetzt nicht online gehen, sondern jeden Tag spazieren gehen und laufen gehen.
Das stimmt.
Wenn auch nicht rennen, auch selbst bei solchen fiesen Temperaturen. Das Wetter ist ja, wie wir im Ruhrgebiet sagen, im Moment sehr schangelig.
Ja, und es ist dunkel.
Kennst du das Wort schangelig?
Und ja, es ist die Sonne kommt nicht raus. Wir haben das ja beim letzten Mal schon gesagt. Ich komme mir vor wie ein Reykjavik, ne? Also wie so ein Isländer.
Ja, das hatten wir ja schon das Thema.
Und vielleicht auch noch als Trost für alle, die uns hören, die jetzt ganz besonders darunter leiden unter dem zweiten Lockdown und wahrscheinlich gibt es auch noch einen dritten. Das weiß man ja nicht. Ich glaube, also ich habe das gestern zu meiner Frau gesagt. Ich glaube, dieser zweite Lockdown ist deswegen so nervig und so anstrengend und geht einem so aufs Gemüt, weil es eben so dunkel ist. Als wir den ersten Lockdown haben, war Frühling und eigentlich schon fast Sommer und es war ja hell und bunt und irgendwie schön und man konnte trotzdem irgendwie rausgehen. Jetzt muss man sich ja fast zwingen, weil das ist ja so kalt. Das ist eigentlich so ein Netflix-Wetter, ne? Wo man eigentlich sagt, komm, lass uns mal zu Hause bleiben.
Naja, und das hatten wir ja schon, es wird früh dunkel, wenn es überhaupt hell wird.
Wenn es überhaupt so, ne? Deswegen, Leute, haltet durch.
wir halten durch und wir ziehen das gemeinsam durch und ansonsten ziehen wir einen durch. Das geht alles wunderbar. Wir haben beim letzten Mal uns so verrannt und verlabert.
Ja, wir wollten ja über was ganz anderes reden, über
das
wir heute reden.
Wir wollten über was anderes reden, aber wir haben gesagt, nee, bevor wir da jetzt noch eine Stunde dranhängen, reden wir jetzt drüber. Wir beide haben nämlich etwas gesehen auf Netflix.
Warte mal, ich muss einen Spoiler machen.
Willst du mir wieder dazwischen grätschen, bevor wir in das Recht gehen?
Ach, hast du die aktuelle Folge nicht. Unseres Nein. Schwester-Podcasts, drückst du mal Rekord, fantastisch, die sind wieder so gemein zu uns und speziell auch zu dir. Also das ist wirklich
frech. Ich weiß nicht, ob ich mir das antue, also ganz ehrlich, ich kündige denen jetzt auch mal mein Abo und meine Freundschaft. Nein, ich höre da mal rein.
Das drückst du mal Rekord-Abo ist richtig
teuer. Ist teuer, ja.
Ja. Nein, ich muss spoilern. Und zwar, ich habe dir das ja vor 2-3 Tagen schon in einem privaten Gespräch am Telefon schon offeriert. Ich versuche mich ja bei jeder Folge so ein bisschen kundig zu tun, was mir manchmal gelingt und manchmal gelingt es mir nicht. Und ich bin bei der Recherche zu dieser Folge, die ihr jetzt gleich hört, auf eine Geschichte in meinem Leben gestoßen und ich habe eine Antwort auf eine Frage, die ich 50 Jahre mit mir rumgetragen habe. Ich habe nach 50 Jahren die Antwort auf eine Frage bekommen und am Ende dieses Podcasts oder im letzten Drittel des Podcasts werde ich das Geheimnis lüften. Ich habe das ja. Bist du noch da?
Ich bin ganz baff, weil das ist ja so ein fieser Teaser, den du hier gerade
machst. Ja, das ist ein fieser Teaser. Ne? Es ist jetzt nicht besonders, aber als ich das für mich entdeckt habe, dachte ich mir, ach du Scheiße, da wurde es noch schlimmer. Also es war schon schlimm damals.
Jetzt bin ich aber gespannt wie ein Flitzebogen, du. Hör mal. Also bleiben Sie bitte dran, hören Sie diesen Podcast bis zum Ende. Ja. Abonnieren Sie ihn, werden Sie Patreon-Mitglied, wenn Sie am Ende Thomas Nikolai sagen hören, was er nachher sagt. Das sagen wir gleich. Genau. Aber es geht heute um eine Serie, die wir beide geguckt haben. Ich weiß gar nicht, ob du sie mir empfohlen hast. Nee, das weißt du, wer das war? Das war Pastewka. Pastewka hat mir diese Serie empfohlen und hat gesagt, die musst du unbedingt sehen. Und wie das so ist, ja, man hat ja so viel zu gucken. Und dann haben wir reingeguckt, meine Frau und ich. Und weil es geht um ein Thema, was mich jetzt so peripher bis gar nicht interessiert, nämlich das Thema Schach.
Ja,
Schach. Yes. Also die aufmerksame Hörer wissen, es geht um Queen's Gambit, Damen Gambit bei Netflix mit Anya Joy-Taylor.
Ja.
Und das ist eine Miniserie. Und das finde ich das Schöne, Miniserie. Das ist also ein abgeschlossener Mehrteiler.
Es sind sozusagen 7 Folgen, soweit ich mich erinnere. Ne?
7 oder 8 Folgen, genau. Und das ist dann auch vorbei. Da gibt's dann auch keine weitere Staffel. Das heißt, die Geschichte ist dann auch zu Ende erzählt. Das finde ich auch gut. Ja. Und das finde ich eben so wie so ein langer Film in mehreren Teilen.
Ja.
Und es geht um eine wahre Begebenheit. Also es ist nicht so passiert, aber die Grundlage ist wirklich eine weibliche Schachspielerin. Schachspielerinnen sind ja meistens weiblich, sonst würden sie ja Schachspieler heißen. Und die aber damals die Welt des Schachs doch ziemlich aufgemischt hat. Aber wie das erzählt ist, ist alles frei erfunden. Und es geht dann natürlich, das spielt dann in den 50er, 60er Jahren. Und das geht natürlich auch dann irgendwann mal Richtung Moskau, weil Schach ja auch in Russland ein großes Ding war und so ein bisschen Ost-West. Also so ein bisschen hat das halt auch unser Thema. Reden wir erstmal über die Serie. Ich fand die Serie sehr, sehr sehenswert.
Ja.
Wie fandest du das?
Ja, ich fand sie ganz fantastisch. Die läuft ja bei Netflix. Ich sag's nochmal ganz explizit. Das Damen-Gambit, ne, glaube ich, heißt sie.
Damen-Gambit oder Queen's Gambit, je nachdem, welche Gambit. Einstellung man eingestellt hat bei Netflix.
Absolut. Englisch oder Deutsch. Und sie ist, ich weiß gar nicht, ist es eine amerikanische Produktion oder, ich glaube, es ist eine amerikanische Produktion, ist aber sehr britisch von der ganzen Art her, vom Bild her und von der ganzen.
Findest du?
Ja, finde ich schon. Also, weil sie eben nicht so, sie ist nicht so reißerisch erzählt.
Nein, das ist sehr stylisch. Ich finde das einfach sehr stylisch. Die Klamotten sind super. Also, alles wirklich sehr genau und die Frisuren und dann natürlich auch die Settings.
Ja.
Und das Interessante ist ja, dass, das hast du natürlich dann auch erkannt, dass eine Folge, ich glaube, eine der ersten Folgen, dann in einem Raum gedreht ist, den wir beide sehr gut kennen.
Ja.
Und den du hattest mir jetzt, glaube ich, auch gesagt, oder ich hatte es irgendwo gelesen, dass es da gedreht worden ist. Und wenn man es weiß, erkennt man es natürlich sofort. Ein Schachturnier spielt, also irgendwo in Amerika, aber gedreht wurde es im Meistersaal.
Mhm, stimmt.
Der Hansa-Studios in Berlin.
Ja, der Meistersaal, berühmt geworden für viele historische Rock- und Pop-Aufnahmen. Natürlich der Meister selbst war da, also David Bowie.
David Bowie hat das ganze Ding quasi aufgemacht für die Pop-Welt. Da wurden ansonsten immer halt, da hat immer Jack White mit Tony Marshall und so aufgenommen. Also da wurde ganz viel Schlager produziert. Und Bowie ist dann halt 77 oder 76 dahin gefahren und hat dort aufgenommen, weil es auch günstig war. Es war direkt an der Mauer. Das ist halt dieses berühmte Hansa by the Wall und Heroes ist da entstanden. Sowohl die Gesangsaufnahmen in dem Raum, als auch der Text wurde da halt auch inspiriert von. Und das spielt halt im Meistersaal. Du hast da auch Elvis Costello gesehen, ne?
Ich habe da Elvis Costello mit Alan Toussaint gesehen und das war wirklich so, das war eine nicht Presskit, wie nennt man das? Es war so eine Pressevoraufführung sozusagen,
dieser
Platte. Und da war er alleine mit Alan Toussaint und das war großartig, weil natürlich Elvis Costello sowieso schon fantastisch ist. Alan Toussaint ist auch eine Legende, mittlerweile auch schon verstorben, leider. Und beide haben da, normalerweise sind ja solche Pressevoraufführungen gerne mal nur 10 Minuten oder 15 Minuten und er machte da eine knappe Stunde.
Geil.
Und hatte einfach nur Spaß und in diesem legendären Saal, das war sehr, sehr schön und es war ganz, ganz toll. Aber was die Serie betrifft, was mir wirklich gut gefallen hat an dieser Geschichte, es geht ja um Beth Harmon, so heißt die Hauptfigur, die sozusagen besessen ist vom Schachspielen und die dann von, also die in einem Waisenheim aufwächst und unter Zuhilfenahme von Medikamenten dann sozusagen Bilder sieht, beziehungsweise sie sieht dann sozusagen das Schachbrett an der Decke ihres Zimmers, in dem sie nächtigt. Und das ist einfach von der Bildersprache.
In ihrem Schlafzimmer, meinst du?
In ihrem Schlafzimmer, genau. Ja. In dem sie nächtigt.
Du sagst doch auch nicht, ich gehe jetzt in das Zimmer, in dem ich nächtigen werde. Du sagst doch, ich gehe jetzt in die Schlafzimmer.
In die Schlafstube oder Schlafkammer?
Schlafgemach.
Ins Gemach.
Gemach. Ins Schlafgemach.
Naja, und ich finde...
Willst du jetzt die ganze Serie erzählen, oder was?
Die haben jedenfalls... ich finde es einfach von der ganzen Art, wie das auch optisch erzählt wird und auch die ganze Geschichte und eben auch dieser... diese Leidenschaft zu Schach und wie sie sich da reinkniet. Und was ganz interessant ist... Wenn man sich mal ein bisschen mit Schach beschäftigt, oder zumindest so, sage ich jetzt mal so, in den letzten 60 Jahren Schachgeschichte, was so in der Welt so passiert ist, dann wird man feststellen, dass ganz viele, man redet zwar auch von Weltmeistern, aber meistens sind es Großmeister im Schach. Das sind meistens wirklich Kinder. Also das sind meistens 12, 13, 14, 15-Jährige, die schon wirklich im Kindesalter dann wirklich die Großmeister schlagen und die dann wirklich große Partien gespielt haben. Also die Geschichte von Beth Harmon ist jetzt nicht so außergewöhnlich, sondern das ist relativ normal. Und es gibt auch diese Anekdote oder diese kleine Nebengeschichte, da spielt sie mit einem 12-Jährigen, glaube ich, oder mit einem 14-Jährigen, der sie dann besiegt und der letztendlich sie spiegelt und der genauso drauf ist wie sie. Und das ist relativ typisch und ich sehe das auch bei meinem Sohn, der jetzt durch die Serie inspiriert wurde und jetzt anfängt, wieder extrem viel Schach zu spielen. Und ich kenne wirklich schon seit 4, 5 Jahren spielt also mein Sohn Schach und viele seiner Freunde. Und ich glaube, diese Begabung, die fängt eben schon als Kind an. Und das ist sozusagen nichts Außergewöhnliches, was da erzählt wird.
Ja, aber das ist ja das Tolle bei solchen Serien, wie auch bei Ted Lasso, da waren wir ja auch schon bei dem Thema. Es geht dann um Sportarten oder um Sachen, für die man sich eigentlich jetzt nicht so interessiert. Und die aber trotzdem schön erzählt, so erzählt sind, dass man sagt, nee, das gucke ich mir an. Das ist bei der Sache, ich bin jetzt auch kein Schachfan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe zwar mal einen Schachcomputer gehabt, so einen, wo man wirklich die Figuren reingesteckt hat, so mit so, weißt du, so, also nicht so mit LED, sondern so richtig so mit richtigen Figürchen und so weiter, hatte ich so mal irgendwann mal so einen kleinen Schachcomputer gehabt. Hier und da mal immer, aber mir war das immer zu viel Gedenke, so irgendwie. So, ich ticke nicht, ich bin mehr so Halma, weißt du?
Du bist also mehr so bei Mau Mau zu Hause.
Mau Mau oder Uno, ich glaube, das, ja, nee, so diese einfachen Sachen. Ich glaube, das ist, man muss dafür intellektuell halt auch schon gepolt sein und ich bin halt ein Bollo, ne? Ich bin halt ein ein Arbeiterkind und wir hatten das nicht so mit Schach. So, das war einfach, das war so, nee, ach, und wenn dann mal im Urlaub da diese Plastikfiguren am Strand standen, weißt du, da so diese richtig große, da habe ich gedacht, was ist das denn? Was geht das auch ein bisschen kleiner? Ja, also Ruhrgebieten jetzt, ne?
Ja, ja, Jürgen von Manger, genau.
Ganz richtig. Nee, und Schach habe ich mich immer mal wieder auch mal, ja, das tauchte ja immer mal wieder auf. Das ist ja das Königsspiel und dann gibt's ja noch das Musical Chess und da geht's ja auch eigentlich gar nicht um Schach um so, sondern um was anderes, sondern ich glaube, bei sowas ist immer so der Hintergrund und die Geschichte dahinter immer sehr, sehr, sehr interessant.
Ja, ne? Ja, das ist sicher. Klar, gibt's natürlich nicht zu vergessen, Stefan Zweig, die Schachnovelle.
Ganz richtig. Und da gibt's natürlich auch noch von Roland Kaiser, Schachmatt, wie die Dame im Spiel. Schachmatt, weil sie mir so gefiel.
Übrigens, liebe Grüße an Howard Carpendale. Er hatte seinen 65. Geburtstag. Und, 75. Geburtstag.
75. Geburtstag.
Und Howie.
Der Tanz auf dem Fukan. Ich weiß, es ist verboten.
Mein Lieblingsdialog von Howard Carpendale ist ja, da war er bei Johannes B. Kerner. Johannes B. Kerner hat ja meine Late Night, ja. Und dann sagte er,
das war ganz furchtbar immer.
Ja, ja, ja. Und dann war er da und dann sagt Johannes B. Kerner zu ihm, so, ja, sag mal, Howie, du warst jetzt sehr lange nicht da und das ist ja, kann man schon jetzt sagen, so eine Art Comeback, oder? Und Howard Carpendale sagte, nein, ich würde nicht sagen, es ist ein Comeback, ich würde mir sagen, das ist eine Rückkehr.
Sehr geil, ja.
Nein, aber was ganz interessant ist natürlich, wenn man sich beschäftigt mit Schach, dann kommt natürlich auch diese politische Komponente dazu.
Und da muss ich jetzt Markus Lanz-mäßig mal reingrätschen. Ja. Herr Nicolai, Schach in der DDR, war das ein Thema?
Das war absolut ein Thema. Und es wurde, ich glaube ja sowieso, dass Schach in den 60er und 70er Jahren gesellschaftlich wirklich ein ziemliches Thema war. Und irgendwann ist das also ab den 80er Jahren war das nicht mehr so hip und nicht mehr so cool und nicht mehr so angesagt. Und ich glaube wirklich, durch die Serie jetzt Damen Gambit wird es so eine Art Renaissance wieder des Schachs geben, dass es gesellschaftlich wieder cool und angesagt sein wird. Also in der DDR war das extrem beliebt. Und ich habe mal geguckt bei Wikipedia, es gab sogar 1960 eine Schacholympiade in Leipzig. Vom 26. Oktober bis zum 9. November war eine Schacholympiade in Leipzig. Ja, mit 40 Mannschaften, 232 Spielern, 26 Großmeister und 37 internationale Meister. Und auch da war es so, wie auch bei ganz normalen Olympiaden, auch da hatten die Russen, beziehungsweise die Menschen aus der Sowjetunion, ja, die hatten alles fest im Griff. Wie es das sowieso generell international war, dass die Russen eigentlich immer, und das ist jetzt auch bei Damen Gambit, ist es ja auch in der Serie so, dass die Russen immer als die besten und die größten und auch die erfolgreichsten Schachspieler galten und immer noch gelten. Michael Tal war das in Leipzig bei der Schacholympiade. Aber einer der größten war natürlich Michail Botvinnik. Der hat gespielt. Du weißt überhaupt nicht, wovon ich rede.
Nein, überhaupt. Ich sage einfach nur natürlich, weil du schwallst gerade so. Du hast auch gerade Olympiade gesagt, meintest aber Olympische Spiele.
Ja, aber
Olympiade ist die Zeit zwischen den Olympischen Spielen, dazwischen.
Ist das so?
Ja, das weiß man doch.
Gut, wenn du das so also, sagst.
Entschuldige dann bitte, da kriegt doch jeder, ich krieg dann immer so einen Anschiss, weißt du, wenn ich das irgendwo, ne? Yeah. Und da muss ich jetzt auch einfach mal meine angeschleimte Mini-Bildung mal jetzt einfach mal weitergeben und klugscheißen. Olympiade ist die Zeit zwischen den Olympischen Spielen.
So. Siehst du, und da haben wir wieder was gelernt.
Ja, und das sehr ist denn schön. So dieses Bild, ja, bei den letzten beiden Folgen von Damen Gambit, ohne das jetzt zu spoilern, die spielt dann in Moskau. Das spielt dann in Moskau. Auch da am Ende sieht man, wie Anya Joy Taylor dann durch Moskau geht und man sieht, dass es Berlin ist.
Ja, das stimmt.
Das ist also
die Karl-Marx-Allee, genau.
Das ist Marx-Allee, irgendwo kurz vor Hohenschönhausen oder irgendwo ist das, also wo Berlin wirklich noch nach DDR aussieht. Da haben die das gedreht. Und da gibt es ja einige Stellen und so weiter. Aber wie findest du denn die Russen jetzt so dargestellt? Noch nicht mal so die Gebäude und das alles und so, die Hotels und so weiter, aber so wie die Russen, da gibt es diesen Großmeister, da gibt es die anderen, gibt es diesen ja. sehr, die sehr, sehr verbissenen, dann gibt es diesen Schrat, ja?
Ja.
Wo man auch denkt, ja, das ist so Leute gab es bestimmt auch in der DDR und in Moskau. Findest du das repräsentativ?
Ja, ich finde schon. Ja. Ich finde schon. Es ist eben, sag mal so, ich glaube, der Unterschied zwischen einem James Bond, russischen Bösewicht, sage ich mal, und bei Dame Gambit, bei James Bond hätte der dann irgendwie noch Eckzähne gehabt oder der hätte dann noch irgendwie, der hatte wäre ein Einarmiger gewesen oder
ich hätte weiß, aus dem Auge geblutet.
Hätte oder aus so. Dem Auge geblutet oder so. Das passiert ja alles nicht. Und man darf ja auch wirklich eine Sache nicht vergessen, der Sport war für den Ostblock immer Klassenkampf. Und
ja, das weiß ich auch noch. Wie hieß denn dieser berühmte Schachspieler in den 80ern, wo das da auch übertragen wurde? Naja,
es gab natürlich dann das, gab eigentlich das Schachspiel überhaupt. Und das war wirklich der Kampf zwischen Amerika und Russland. Das war
ja.
Das Schachspiel zwischen Bobby Fischer und
ja, genau.
Spassky. Oder Spassky, besser gesagt.
1972. Genau, ja, das Bobby Fischer, da gibt es auch eine Dokumentation, Searching for Bobby Fischer.
Ja, ja.
Genau, und so dieses, also.
Und Bobby Fischer zum Beispiel hat mit 13 Jahren, und da kommen wir wieder zur Brücke zu Beth Harmon, hat mit 13 Jahren schon eine Jahrhundertpartie gespielt.
Mhm.
Bobby Fischer. Und Bobby Fischer war ein völlig durchgeknallter, merkwürdiger Vogel, der dann irgendwann auch abgedreht ist und er ist dann irgendwie nach Island und also es gibt da auch wirklich Dokumentationen über Bobby Fischer. Das muss ein ganz merkwürdiger Vogel gewesen sein. Und da gab es eben dann dieses Schachspiel zwischen Bobby Fischer und Boris Baskin 1972 und es gab dann wohl nochmal 1991 gab es dann wohl nochmal ein Spiel, also nochmal, nicht Spiel, man sagt immer Partie natürlich, nochmal eine Partie. Aber es war eben auch immer dieser Kampf zwischen Amerika und Russland. Und die
zwischen
Russen,
Ost und West eigentlich.
Ja, zwischen ja, Ost richtig. Und West. Ja, ja. Und der wurde eben wirklich, und wenn man das so als Gleichnis sieht, und Schach ist ja wirklich ein sehr kluges und ein strategisches Spiel, dann
sag
ist
es
das,
doch, sprich es doch aus.
Also ein Spiel, wo man nachdenken muss.
Genau. Ein Spiel mit Köpfchen, was?
Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Gleichnis zwischen diesem, wenn man den Kalten Krieg beschreiben will, ja. dann kommt man da eigentlich am Schachspiel nicht dran vorbei, weil es eben auch wirklich so war. Und ich habe in dem Zusammenhang noch etwas sehr, sehr Interessantes rausgefunden. Und zwar, es gab dann, also wie gesagt, es gab diese Schacholympiade 1960 in Leipzig. Und daraufhin gab es dann den einzigen Schachladen oder das Schachgeschäft der DDR ab 1961. Das hieß HO Schachzentrum. Und da gab es dann Schachuhren und Schachbücher aus dem Sportverlag und viele, viele andere Sachen. Und da ist mir noch ein schöner Gag eingefallen. Und zwar, die Schachuhren kamen aus Rula. Und Rula, da gab's einen Komiker, Eberhard Kors, hat gesagt, Rula ist ja eine Abkürzung, ne? Ruhla. Rula heißt nichts anderes als Reparatur unmöglich, hoffentlich läuft alles. Hat er sogar im DDR-Fernsehen gebracht, den Gag. Und den fand ich so lustig. Ja, den fand ich so
lustig. Und hat er danach noch, wurde er danach noch gesehen?
Er wurde danach noch gesehen. Okay, aber wahrscheinlich hat er einen Klaps auf den Popo gekriegt. Und
ja. Wo war dieser Schachladen? In Ost-Berlin oder wo
war Nee, der war in Leipzig.
Ach, in Leipzig.
In Leipzig. Da gab es ein HO-Schachzentrum.
Okay.
Und es gab sogar, und der lebt auch noch, Wolfgang Uhlmann. Das war ein Großmeister, ein DDR-Schach-Großmeister. Der wirklich ich habe es gelesen hier, also aus Dresden kommt er, er lebt noch, er kommt aus Dresden, er war 11-mal DDR-Meister und hat 5 Weltmeister besiegt und also das hatten wir auch, aber es wurde eben immer politisch benutzt.
Und ja, natürlich, als Schwarz gegen Weiß und so dieses, die intellektuelle Übermacht. Was heißt denn HO?
Handelsorganisation.
Ach so, Handelsorganisation. Ja, ich dachte natürlich. HO, denke ich immer H0, da denke ich immer an die
Modelleisenbahn. Stimmt.
HO.
Was auch interessant ist, es gibt es gab natürlich klar die großen Bobby Fischer und Boris Spassky und Anatol Karpov gab es auch.
Karpov.
Und nicht zu vergessen Garry Kasparov. Und Garry
Kasparov und Karpov, genau.
Der ja auch Weltmeister und Großmeister ist, der lebt immer noch und der war, jetzt halte ich fest, der war Berater beim Damen-Gambit bei der Serie.
Ah,
er war Berater.
Das ist cool. Also ich finde die Serie ganz, ganz toll gemacht. Also das Setting, die Kostüme, die Bauten, also ja, das ist alles extrem wertig, wie es erzählt ist. Frau Taylor-Joy ist mir natürlich vorher auch aufgefallen bei Split.
Ja.
Von M. Night Shyamalan und was dann nachher auch hier Glass wurde, die Fortsetzung, die leider nicht mehr so gut war mit James McAvoy und Bruce Willis und Samuel L. Jackson, aber da ist mir Frau Taylor aufgefallen. Frau Taylor hat ja diese sehr großen Augen.
Ich wollte gerade sagen, die besteht ja eigentlich nur aus Augen, oder?
Ja, die hat sehr große Augen, die aber auch so ein bisschen auseinanderstehen. Also sie hat wirklich ein sehr außergewöhnliches Gesicht und wir haben, nachdem wir dann Damen-Gambit gesehen haben, auf Empfehlung meines Schwagers uns dann Emma angeguckt von Jane Austen, wo sie die Hauptrolle spielt, also Emma, die Neuverfilmung. Und mein Schwager sagte, ihr müsst den Film unbedingt sehen, weil die Farben so unglaublich sind.
Mhm.
Und da hat sie auch die Hauptrolle und das ist wirklich auch ein sehr, 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 sehr toller Film. Ich gucke gerne ab und zu mal Jane Austen, also bin jetzt kein Jane Austen-Fan, aber wenn man in diese Welt mal reintauchen will, das ist sehr, sehr, sehr stylisch und auch einfach sehr, sehr, sehr schön.
Ja.
Emma kann ich dann auch empfehlen, auch mit Anna Taylor-Joy. Einen weiteren Schachfilm, den wir nicht außer Acht lassen sollten, ist natürlich Das siebte Siegel von Ingmar Bergman.
Ja.
Natürlich, Der Tod gegen den Ritter, also Max von Sydow.
Ja.
Die spielen Schach um sein Leben und dann gibt es ja noch...
Ein gruseliger Film, finde ich.
Wahnsinnig gruseliger, ein sehr, sehr, sehr verstörender Film,
der Ingmar auch
einen
Bergmann,
auch einfach traumatisiert.
Ich glaube, dass Woody Allen, der ist doch völlig verrückt nach Ingmar Bergmann. Ne? Ich glaube, der
ja, das den natürlich. Meinst du, wie Woody Allen abgegangen ist, als der dann zum ersten Mal Max von Sydow vor der Kamera hatte?
Ja.
Ich glaube, das war Hannah und ihre Schwestern. Ne? Da war,
ja, stimmt, hatte, stimmt.
Dings, glaube ich, mitgemacht. Also ich habe mich immer mal wieder versucht an Schach und so weiter, aber es ist nicht so meins. Ich habe aber einen Tipp für Leute, die jetzt sagen, auch ich hätte mal wieder Lust auf eine Partie Schach. So, es gibt eine Variation von Schach, die nennt sich, Achtung, ich habe sie hier neben mir, die nennt sich Tic-Tac-Chess. Das ist ein Spiel, ein kleines Schachspiel, also ein Hybrid aus Schach und Tic-Tac-Toe, ist also kann man käuflich erwerben, muss man einfach nur ins Internet gehen oder mal in einen Spieleladen und fragen. Und das ist also auch Schwarz gegen Weiß oder Hell gegen Dunkel. Das ist ein ganz kleines Brett mit ein paar Figuren und man muss die Figuren so aufstellen, dass die, dass deine Figuren nicht geschlagen werden.
Ja.
Und das sind insgesamt, ich habe es jetzt hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Figuren.
Ja.
Ja, ein Turm, ein Läufer, ein Bauer und ein Pferd. Und jeweils, und die muss man dann so aufstellen, also kein König und keine Dame, und die muss man dann so aufstellen, dass man nicht geschlagen wird. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Das sind auch das ganz kleine Spiel und das spielt sich auch sehr, sehr schnell und hat halt die das Prinzip von Schach halt auch. Nur du musst die Figuren halt so aufstellen, dass du nicht geschlagen wirst. Das ist ziemlich geil. Das macht Spaß.
Also für dich wunderbar.
Ja, aber auch für andere, die jetzt, weißt du,
ich bin gemein,
du
oder?
Blöder Ossi. Geh doch nach drüben, wenn du nicht schon längst da wärst. So. Jetzt habe ich das auch mal gesagt. Mann, ey.
Ja, aber du hast ja immer. Nein, aber ich habe einen Sohn hier, ich habe ein Kind hier,
ja,
ein atmendes
ein
Wesen.
Ein Wunderkind, ja.
Das nein, er ist kein Wunderkind. Der liegt den ganzen Tag im Bett und macht YouTube und blickt hier mit seiner Playsy rum. Aber dann spielt er eben Schach und er macht eben dieses, hat so ein, er spielt dann Online-Schach mit irgendwelchen Eskimo oder ich weiß nicht, mit wem er das spielt. Inuit.
Sagt man nicht mehr Eskimo,
ja,
Mensch.
Inuit. Oder ich weiß nicht mit wem. Und er ist mittlerweile ziemlich gut und sehr schnell und dann macht er auch so Blitzschach und so. Was übrigens auch ganz interessant war, genau, das ist mir auch noch eingefallen, wenn man im Ostblock unterwegs war, in den 80er Jahren bin ich ja nun wirklich viel getrennt und bin viel unterwegs gewesen in Polen, in Tschechien, also Tschechoslowakei, Slowakei.
Wo man halt hin durfte, ne?
Wo man Ungarn und so. Und also, überall, ne?
Überall
auf den Straßen, saßen Leute und spielten Schach. Entweder hatten sie wirklich ihr Schachspiel mitgebracht oder aber sie haben sich dann ein Schachbrett irgendwo hingemalt oder haben sie auf eine Pappe Schach drauf. Also das war also zum Beispiel in Bulgarien war es ganz, ganz extrem oder in Rumänien auch. Also Rumänien war schon immer ein sehr, sehr armes Land. Und da haben die Leute überall, oder in Moskau und so. Also Schach ist wirklich ein Spiel, was wahnsinnig im Ostblock wahnsinnig beliebt ist und schon immer war. Und das ist ganz extrem. Und was mich immer fertig gemacht hat, ist dieses Blitzschach. Ne? Da gibt's dann immer so Leute, die sich hinsetzen und sagen, okay, ich spiele mit dir um eine kleine Summe, setz dich ran und so, mal sehen, also wenn du mich besiegen kannst. Und das sind dann so Leute, die dich innerhalb von 2 Minuten irgendwie Schachmatt setzen, wo es eben auch Blitzschach ist. Da geht's auch wirklich um die Zeit. Da kannst du nicht irgendwie pro Zug dir irgendwie 3 Minuten nehmen, sondern da musst du wirklich sagen, so, dein Zug, mein Zug, bam, 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 bam. Und das ging dann irgendwie ruckzuck. Und das sind dann so Leute, die so unfassbar schnell im Kopf sind. Es ist Wahnsinn. Das ist also
das wird in Damen-Gambit aber auch thematisiert. Sie spielt dagegen ihren das ist halt auch das Tolle, sie ist halt wirklich auch allein als Frau unter ganz vielen Männern. Ja. Das ist halt auch noch dieses Thema halt auch noch, dann ist dann der ihr Kollege da, der in New York in diesem Souterrain-Kellerloch lebt. Ja, das ist übrigens der Kleine aus Love Actually, der Sohn von Liam Neeson, der dann später auftauchte in Game of Thrones.
Der hat auch noch in Game of Thrones mitgespielt.
Ja, genau. Ja, der hat auch in Game of Thrones mitgespielt. Das ist der kleine Sohn von Liam Neeson aus Love Actually. Und der andere... Also
nochmal für alle Vollidioten wie mich, tatsächlich Liebe, Love Actually.
Tatsächlich Liebe.
Tatsächlich Liebe.
Ja, von Richard Curtis.
Da ist er der Sohn von Liam Neeson. Und das ist Liam Neeson. Und diese Schlussszene, wo er dann guckt euch den Film an, der ist so schön. Ja,
immer wieder schön. Es gibt Leute, die hassen den Film, ich liebe ihn.
So, ich liebe ihn auch.
Und dann ist dann noch dieser eine, der so ein bisschen unförmig aussieht mit den großen Ohren und so.
Ja.
Hast du mitgekriegt, wer das ist?
Nee.
Das ist niemand anders als der Sohn der Dursleys aus den Harry Potter Filmen. Das war der kleine, dicke Dursley-Junge, der den Harry Potter immer so gequält hat. Und aus dem ist dieser erwachsene junge Mann geworden, der sehr außergewöhnlich immer noch aussieht. Also, also jetzt, ich würde sagen, jetzt keine klassische Schönheit, aber total interessantes Gesicht und ein ganz toller Schauspieler.
Ach, stark.
Also das finde ich halt auch sehr, sehr interessant zu sehen, wie diese, was so aus den Kids wird. Also Schach ist die eine Sache, über die wir reden wollten. Ja. Die andere, also ist Schach, jetzt muss ich mal wieder investigativ fragen, ist Schach für dich ein Sport oder ein Spiel? Was ist denn das jetzt?
Ich als unsportlicher Mensch würde sagen, für mich ist es ein Spiel, aber es gilt als Sportart, merkwürdigerweise.
Ja, unglaublich, genau wie Dart. Ne? Dart ist ja auch eine Sportart. Stimmt. Ich habe Anfang des Jahres getwittert, also wenn mich noch etwas weniger interessiert als Fußball, dann sind das irgendwelche adipösen Leute in engen T-Shirts, die Pfeile auf Dings werfen. Da habe ich ein bisschen einen kleinen Shitstorm erzeugt. Ich hätte da Bodyshaming betrieben und ich sollte doch selber auch. Und ich meinte mit adipös, ich hätte jetzt auch fette Leute sagen sollen, dicke Leute. Yeah. Aber es sind nun mal halt wirklich Leute, die nicht wirklich im Saft stehen, muss man sagen. Aber das mit dem Dart ist ja das ist ja schon länger ein Riesenhype. Aber warum? Ich verstehe es bis heute nicht, warum die Leute so abgehen bei Leuten, die Dart spielen.
Ja.
Das ist doch, also das hat doch mit Sport jetzt Wettbewerb, ja, verstehe ich. Aber dass die irgendwelche Megahallen füllen oder gefüllt haben früher, das ist an mir komplett vorbeigegangen. Ja. Das habe ich nicht verstanden.
Ja, und ich habe auch immer den Eindruck, das ist gar keine richtige Location, sondern das sind irgendwelche Kneipen. Ne? Also ich habe auch immer den Eindruck, also wenn ich dann so die Spieler sehe und dann das Gebrüll im Hintergrund und so und dann diese konzentriert, die haben ja auch immer Oberlippenbärte, ne? Dartspieler und sind wirklich haben immer eine schöne Bierwampe oder eine Whiskywampe oder was auch immer und dann sind sie ganz konzentriert und so.
Die
sind
ein Schnitzelgrab.
genau. Eine Bürste. Mir fällt das Wort jetzt nicht ein, was man auch so. Eine Rotzbremse hat man bei uns in Leipzig gesagt.
Ein Pornobalken,
genau. Und ich kann das eigentlich nie so richtig ernst nehmen.
Nee.
Das gilt auch als Sport und da muss man wahrscheinlich auch ganz schön was auf der Pfanne haben. Und wie wir ja in der Serie, über die wir letzte Woche gesprochen haben, Ted Lasso, erfahren haben, ist das schon eine ziemlich coole Sache. Ne? Da gibt es ja auch diese eine Szene. Erzähl du mal.
Die Dartszene bei Ted Lasso. Ja. Ah ja, gut, da wird dann auch gewettet. Dann kommt der ehemalige Besitzer von Richmond FC, der gespielt wird von Anthony Head. Das war der Giles aus Buffy.
Ja.
Also auch so ein richtiger, oder der englische Ministerpräsident aus Little Britain.
Jetzt habe ich ihn erkannt. Ich habe gesagt, den kenne ich doch.
Ja, das ist der
Little Britain.
Und da geht es auch, natürlich geht es ja auch um englische Kultur und da geht es dann halt auch um Dart. Das ist wirklich so was Englisches. Was ich aber wirklich sagen muss, ich glaube, dass dieser ganze Dart-Hype.
Ja.
Ich habe den Verdacht, das ist nicht natürlich entstanden. Ich glaube, das ist irgendwie gemacht. Irgendjemand hat gesagt, so, wir bringen jetzt Dart ins Fernsehen.
Ja.
So wie wir bringen jetzt Leute, die sich bekämpfen und miteinander ringen, das aber gar nicht so meinen, so Wrestling, ja. Wo wir aufstehen und denken,
oder wir bringen um Mitternacht nackte Frauen, die Autoreifen wechseln, so.
Ja gut, das ist aber dann kein Sport, das ist Ästhetik, das ist Kunst, das kann man so nicht vergleichen.
Ja,
das das wollen wir da.
Es geht ein bisschen an der Realität vorbei, aber also.
Ja, aber das ist so Realität, wie wir sie gerne. Lassen uns das Thema wechseln.
Was du gerne siehst, ja.
Ja, aber pass auf, die sind auch verschwunden, komischerweise, die sexy Sportclips.
Sexy Clips gibt's nicht mehr. Wo sind die sexy Clips?
Keine Ahnung, bei mir auf der Festplatte, egal. So, also Dart ist oder auch Poker. Ich habe gesagt, was? Warum soll ich den Leuten beim Kartenspielen zugucken? Ich meine, es gibt ja auch diese E-Games und dieses Let's Play, wo man Leuten beim Videospielen zugucken. Aber Dart finde ich in der Kneipe, wenn neben mir einer Dart gespielt hat, hat mich das auch nie gestört.
Ja.
Bis auf meine Lieblingskneipe damals, das Paddy's in Bochum, der Irish Pub. Da war nämlich immer die Dartscheibe direkt vor den Toiletten, da musste man immer aufpassen, dass man da nicht irgendwie abgeschossen worden ist, wenn man dringend pissen musste. Naja, ich glaube, dass bei Dart einfach da auch so eine Medienmacht dahinter gesteckt hat und das Ganze zu dem gemacht hat, was es ist. Ja, anders kann ich mir das nicht erklären.
Ja, also mein Argument ist ja, es gehören immer zwei dazu, ne? Und das heißt, die Frage, die sich mir stellt, ist ja nicht, dass das gemacht wird, sondern wer schaut sich das an?
Ja.
Das ist doch eigentlich die Frage. Also, wer ist zum Beispiel so drauf, dass er sagt, zu seinen Freunden in der Kneipe irgendwie sagt, Leute, ich muss jetzt nach Hause, weil da fängt jetzt gleich die Dart-WM an. Und das oder ich stelle mir einen Wecker früh um 4, weil das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Es gibt diese Leute, aber wir sind mit denen nicht befreundet. Ich glaube, das ist eine andere Welt. Also auch. Ne? Ich kenne halt viele Leute, die auf Fußball stehen total.
Ja.
Ich kenne auch Leute, die gucken sich nachts irgendwelche Fußballwiederholungen an. Das gibt's auch. Ja. Sie sind halt Wahnsinn. Das ist dann halt so ein Hobby. Aber bei Dart, finde ich, ist doch der Spannungsbogen doch sehr eingeschränkt, finde ich. Also da gibt's jetzt nicht irgendwie, da macht jetzt einer einen Pass und da spielt einer ab und da geht einer, nachdem Maradona gestorben ist, hat man ja wirklich halt auch Ausschnitte gesehen, wo man dachte, so, ja, das war schon besonders, was der konnte und was der gemacht hat oder ich weiß nicht, der linke Fuß von Podolski. Man muss da kein Fan von sein und einfach zu sagen, okay, das ist schon wirklich, da ist einfach was sonst keiner hat und bei Dart, ja, wirfst halt einen Pfeil auf eine Scheibe und entweder.
Ja, du, naja. Aber weißt du, warum wir beide der Meinung sind, weil wir beide keine Ahnung haben. Das ist das Problem. Wenn wir Ahnung hätten, dann hätten wir wahrscheinlich auch viel mehr Verständnis dafür. Dann würden wir wahrscheinlich auch sagen,
ich will da jetzt auch nicht zynisch sein. Es gibt ja diese Sportarten und es gibt, glaube ich, keinen Dart-Film. Kann es sein, dass es einen Dart-Film noch nicht gibt?
Ich glaube, wir schreiben mal beide Will Ferrell einen Brief und dann macht
er. Ich wollte gerade sagen, wer es schafft, einen Film über Eiskunstlauf zu machen. Blades of Glory, den ich übrigens sehr mag.
Ja, sehr.
Der auch total bescheuert ist. Dann gibt es ja noch den Ping-Pong-Film mit Christopher Walken. Den gibt es ja auch noch. Balls of Fury heißt der, glaube ich.
Den
Blades
ich
of
nicht.
Glory. Balls of Fury.
Und es gibt auch noch Ricky Bobby, das ist der Autofahrer, der Rennfahrer.
Ja, gut, beim Autofahren, da habe ich aber sowieso immer einen Hals, wenn ich sage, das ist Sport.
Aber der ist sehr lustig mit Will Ferrell.
Und mit Sacha Baron Cohen und mit William H. Macy. Ich habe übrigens, wo wir gerade dabei sind, jetzt mal den Sherlock Holmes Film gesehen mit Will Ferrell und William H. Macy. Der läuft auf Netflix gerade auch.
Ist das gut?
Nein, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Ich habe den abends gesehen, okay, ich gucke mir den jetzt mal an, weil ich die beiden halt sehr mag. Und da gibt es auch tolle Gastauftritte, also es sind aber eigentlich wirklich nur Cameos. Und es sind so ein paar Sachen, die auch auf die jetzige Zeit anspielen, die auch ganz, ganz gut gemeint sind. Aber im Großen und Ganzen ist das kein guter Film. Also es ist weder Anchorman, noch ist es der Rennfahrerfilm und dieses alles. Also es gibt auch keinen Dartfilm.
Ja, und er aber hat ja auch diesen Eurovisionsfilm gemacht. Der
auch gut war.
Der war toll.
Der mochte ich auch sehr. Ja, ja. Genau. Es gibt diese Nischen Sport oder kulturellen Arten und es gibt auch Best of Show, den Film, wo es um
Hunde.
Um diese Hunde-Dings geht.
Ja, das ist ja auch genau. Irre. Best of Show ist großartig.
Best of Show ist auch großartig. Es gibt auch, also was Wrestling angeht,
ja.
Was ja auch nie mein Ding war, aber es gibt halt diese zwei Sachen, die ich halt auch toll fand. Das ist Glow, auch auf Netflix, von ja. der es ja nur 3 Staffeln gibt von der Serie,
ja.
wo es um dieses Frauenwrestling geht, was ja tatsächlich in den 80er Jahren auch passiert ist. Und dann gibt es einen Film, und da muss ich jetzt mal auch Werbung machen für Amazon Prime. Der läuft gerade auf Prime, also wenn man Prime gebucht hat, kann man ihn umsonst sehen. Der heißt Fighting with My Family. Aha. Von Stephen Merchant. Und da spielt unter anderem mit die wunderbare Florence Pugh. Aha. Und Nick Frost spielt mit und es spielt Vince Vaughn spielt mit, eine ganz tolle Rolle von Vince Vaughn, und Dwayne Johnson spielt mit The Rock und der spielt sich selber. Stephen Merchant ist der Co-Schöpfer von The Office.
Natürlich.
Und also dieser große, lange Typ mit den Glubschaugen und spielt auch ab und zu so Nebenrollen mit. Und das war quasi sein Regiedebüt. Und es geht um eine englische Familie, deswegen Fighting with My Family.
Ja.
Und die Tochter, die möchte unbedingt in Amerika Wrestlerin werden.
Mhm.
Und das basiert wirklich auf einer wahren Geschichte. Und der Film ist so schön und so toll. Und auch da ist es so, dass du nicht dich für Wrestling nicht interessieren musst,
ja.
um den Film gut zu finden. Das finde ich immer, das ist immer so eine große Kunst. Das ist ein guter Tipp. Das ist genau wie bei Queen's Gambit, bei Damen Gambit. Mir wird etwas näher gebracht und vielleicht, ich sehe jetzt so ein bisschen das Appeal. Ich verstehe das ungefähr, um was es da jetzt geht. Es geht um mehr als jetzt irgendwelche Püppchen auf dem Brett rumschieben oder um Leute, die so tun, als ob sie miteinander kämpfen, sondern dieser ganze Hintergrund da.
Es ist filmisch einfach gut gemacht. Nein, aber ich habe für dich noch einen Tipp, wenn du es nicht schon weißt. Es gibt ja von Will Ferrell auch einen Podcast.
Das wusste ich noch nicht.
Ron Burgundy Podcast.
Nein.
Und Ron Burgundy ist ja die Rolle aus dem Film The Anchorman. Gibt's ja 2 Teile davon. Beide sind unfassbar lustig.
Der zweite ist nicht so.
Der zweite toll. Ist schwächer als der erste, weil der erste einfach unfassbar komisch
der
ist.
Der erste ist einer meiner Lieblingsfilme. Wenn es mir irgendwie schlecht geht, ja. gucke ich mir Anchorman an.
Und es gibt einen Podcast. Und ganz kurz noch für die Leute, die nicht wissen, was in Anchorman passiert. Also er spielt einen Provinz-Nachrichtensprecher
in San Diego.
Genau. Er träumt natürlich von einer großen Karriere, ist aber, ich will nicht sagen dumm wie ein Brot, aber er hat nicht wirklich viel in der Denkmurmel drin.
Nee, er träumt eben nicht von der großen Karriere. Er ist da, wo er ist, und da will er auch nicht weg. Das ist eben das ist dieser Hintergrund. Der ist halt in San Diego, in diesem Lokalsender, ja, und ist da der absolute König. Und dann kommt eine Anchorwoman.
Stimmt.
Also eine Frau, also Christina Applegate, und macht Christina ihm das dann streitig. Das ist auch so eine Gender-Geschichte.
Ja.
Und da kommt dann so, sagt, it's called Anchorman and not Anchorwoman.
Und er ist ein unheimlicher Chauvi und er ist ganz schlimm und sexistisch und so. Und genau so.
Touch my weapons.
Und genau. Und eine wahnsinnige Besetzung und so. Und
Paul Rudd und
so der
Steve Carell ist so großartig als Wettermann, ja.
Und der Podcast ist genauso lustig, ist genauso bekloppt. Du hörst dir das an und sagst, well, this is Ron Burgundy. This is a podcast. I don't know what it is, but I hope you have fun. Somebody listens to my voice. Hello.
Es gibt auch von Aaron Patridge einen Podcast. Also das ist ja von Steve Coogan die Figur, die auch so ein bisschen ähnlich ist.
Ach,
dieser Radiomann. Also ein geiler Tipp, hör ich mir an.
Ja, sag mal, soll ich jetzt mal die Katze aus dem Sack lassen? Und
wir müssen jetzt mal zum Ende kommen, sonst labern wir uns noch Fusseln.
Ja, ja, genau. Ich erzähle jetzt mal die Geschichte, die ich am Anfang...
Meine Damen und Herren, stellen Sie Ihren Kaffee zur Seite oder was immer Sie machen, bedienen Sie keine schweren Maschinen mehr. Sie hören nun Thomas Nikolais lustige Schachgeschichte.
Es ist keine Schachgeschichte.
Aber
es ist egal. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es so. Aber
hören
ich erzähle jetzt ganz einfach.
Eine lustige Geschichte von Thomas Nikolai.
Ja.
Bitte schön.
Und zwar folgendes: Es begab sich vor 50 Jahren. Ich war 7 Jahre alt. Ich bin in die erste Klasse gegangen und mein Freund, mein damaliger Schulfreund Steffen Grötsch, sagte zu mir, willst du nicht heute Nachmittag zu mir kommen? Ja, sind wir hin und da haben wir da ein bisschen gespielt mit Matchbox-Autos und haben ein bisschen so. Und dann sagte
ja,
er...
Ja, Matchbox-Autos, also aus, so aus Pappe, so aus Holz.
Nee, wir hatten schon, er hatte so, Matchbox und ich hatte meinen Matchbox-Koffer dabei.
Oh. Ja,
und dann haben wir da so gespielt und so, was man da eben so macht. Und dann holte er ein Kästchen hervor und als ich recherchiert habe für diese Folge, habe ich das Kästchen bei eBay wieder entdeckt und da machte es Klick in meinem Kopf und ich habe plötzlich begriffen, was wir damals vor 50 Jahren gemacht haben. Er holte ein Kästchen raus und da waren kleine Wurfpfeile drin. Und dann sagte der zu mir, ey, komm, wollen wir uns mit denen bewerfen und wir bauen uns aus den Sofapolstern bauen wir uns irgendwie eine Burg und du bist auf der Seite, ich bin auf der anderen Seite und dann bewerfen wir uns damit. Und dann haben wir das gemacht und haben das dann natürlich immer in die Polster reingehauen und irgendwann macht es Klick und dieser kleine Wurfpfeil war in meiner Kniescheibe, in meiner rechten Kniescheibe drin. Ich habe mich furchtbar erschrocken, habe das Ding wieder rausgezogen, war auch gar nicht schlimm, hat auch nicht geblutet, aber wir haben das erstmal beendet und haben uns erst hinterher erschrocken, was wir da gemacht haben. Und jetzt, nach 50 Jahren, jetzt vor 3-4 Tagen, habe ich es rausgefunden, ich habe bei eBay dieses Kästchen wieder gesehen und das waren Dartpfeile. Wir haben uns als 7-jährige Jungs mit Dartpfeilen beworfen und jetzt stell dir mal vor, das hätte im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen können.
Aber was heißt denn, du hast es bei eBay wiedergefunden? War das ein spezielles Kästchen? War das ein DDR-Dart?
Naja, das war so, also Dartpfeile, es hieß ja nicht Dart. Also sag mal, vor 50 Jahren kannte ich Dart nicht. Ich wusste, das sind so kleine Pfeile, aber ich wusste nicht, was es ist. Und ich habe da auch ewig nicht drüber nachgedacht. Aber natürlich, die Geschichte war natürlich immer schon präsent, ne, weil ich mich damals eben auch so erschrocken habe. Weil also das hätte ja auch anders in meinem Körper landen können. Die nannten sich, das nannte sich Wurfspiel. Also Dart, das nannte sich Wurfspiel, also wie alles in der DDR alles spezielle Begriffe hatte, ne? Wir hatten das ja schon mal irgendwie, Erdmöbel ist ja der Sarg, ne? Oder Brathähnchen ist der Bräuler oder der Astronaut ist der Kosmonaut oder der Geheimagent ist der Kundschafter des Friedens. So hieß dann eben, Dartpfeil hieß eben Wurfpfeil. Und ich erinnere, als ich das jetzt bei eBay wiedergesehen habe, haben die das Kästchen, hat jemand verkauft das jetzt, und habe ich dieses Kästchen wieder erkannt und gesagt, ach du Scheiße, wir haben uns damals mit Dartpfeilen haben wir uns beworfen, bist du denn des Teufels? Und ich bin froh, dass ich das überlebt habe.
Ja, da sind wir alle froh drüber. Da hätte draußen am Kinderzimmer noch so ein Schild hängen müssen, hier wird Dart gespielt. Ja. Das ist ja eine Kneipe, da habe ich mich ja mal so drüber lustig gemacht, weil es immer so, wie so Befehlsform. Hier wird Dart gespielt, ne, damit das klar ist hier, ne? Wer hier reinkommt, muss Dart spielen. Entschuldigung, ich hätte gern, nein, hier wird Dart gespielt. Das ist nur wie Bundeskegelbahn, damit das klar ist.
Hier wird gekegelt.
Das ist nicht die Landeskegelbahn, das ist die Bundeskegelbahn. Hier ist auch die Bundesgartenausstellung und hier wird Dart gespielt. Ne, hier wird, ne. Aber bist du mal in so eine Schachkneipe geraten aus Versehen?
Nee.
Ich bin mal in, wie heißt das denn? Wie heißt das, so eine Römerstadt? Da fährt man an der A5 vorbei. Das ist in der Nähe von Mannheim. Das mit so zwei Türmen. Sieht man von weitem, da bin ich mal rausgefahren, weil ich wollte mir mal das Städtchen angucken. Ich fahre, wenn ich auf der Autobahn, wenn ich mal unterwegs bin, jetzt mal so, oder früher, vor ein paar Jahren, als man noch unterwegs war, Ladenburg, die Römerstadt Ladenburg, genau. Und das wollte ich mir mal angucken, Römerstadt, wie sieht das aus? Und da war ich in so einer Kneipe und saßen lauter Leute und haben Schach gespielt. Das war sehr, man betritt so eine ganz andere Welt auf einmal. Ja, das ist schon so, es ist nicht meins, aber es ist schön, dass es das gibt. Schön, dass Leute sich zusammensetzen und auf friedliche Art und Weise ihre Konflikte klären, ohne sich dabei in den Kragen zu gehen oder sich mit Dartpfeilen zu bewerfen.
Und es gibt ja noch andere Dinge, die noch friedfertiger sind, wie zum Beispiel, also das kennst du auch, der sogenannte Schwebedeckel. Ich benutze auch manchmal den Schwebedeckel und gehe auf eine Wiese und lasse den Schwebedeckel fliegen.
Was ist das denn?
Was könnte das denn sein?
Den Drachen?
Nee, das ist eine Frisbee-Scheibe.
Ach, den Schwebedeckel. Hieß das Schwebedeckel bei euch?
Ja, bei uns hieß das Schwebedeckel.
Nein, bei euch hieß das, bitte, Thomas, in der DDR hieß Frisbee nicht Schwebedeckel.
Nein, entweder Wurfscheibe oder Schwebedeckel.
Wie?
Tut mir leid, aber das ist die Wahrheit.
Ja, also irgendwie verstehe ich jetzt auch, warum die DDR untergegangen ist.
Aber weißt du was? Ich habe in dem Zusammenhang habe ich ein DDR-Neuwort oder ein Wort gefunden, wo ich sagen muss, das ist ein sehr schönes Wort. Und zwar die Anti-Baby-Pille hieß in der DDR Wunschkind-Pille. Das ist doch gut.
Ja, das ist aber eine Begriffsverklärung Sondershausen.
Ja, schon, aber ich finde es trotzdem okay. Also es klingt irgendwie netter als Anti-Baby-Pille ist wirklich, also da verstehe ich natürlich die Katholiken, wenn die sagen, das wollen wir nicht. Anti-Baby-Pille ist eigentlich nicht schön, das ist sehr unmenschlich, aber Wunschkind-Pille klingt irgendwie,
du bist
willkommen, aber du jetzt nicht.
Nee, aber das Wunschkind-Pille klingt so, nimm die Pille und dann bekommst du dein Wunschkind. Oder nicht.
Oder nicht.
Oder etwa nicht.
Wenn also, du sie nicht nimmst, kriegst du dein Wunschkind. Oder? Nee, doch. Nee, wenn du sie nicht nimmst,
kriegst du dein Wunschkind. Wenn du sie nimmst, kriegst du dein Wunschkind nicht. Die hätte eigentlich Wunschkind nicht Pille heißen müssen.
Ja, naja. Aber das sieht nicht aus.
Meinst du, das sieht nicht aus?
Das Wort. Stell dir mal das geschrieben vor.
Naja, ich bin ja froh, dass ihr das Schach in der DDR Schach hieß und
nicht irgendwie. Stimmt.
Und nicht irgendwie. Schach keine
hieß
Ahnung.
Tatsächlich Schach. Das hieß nicht irgendwie Figurenkampf oder irgend sowas. Oder Kleinpuppenfiguren, Kleinfiguren, strategisches. Pass auf, strategisches Kleinfigurenspiel.
Und Mensch, ärger dich nicht, hieß bei euch, so ist nun mal das Leben, bitte.
Nee, Mensch, ärger dich hieß einfach DDR.
DDR, das Spiel. Mensch, ärger dich nicht. Super, oh Gott. Hör mal, Thomas, das war wieder eine launige Runde. Ja. Ich werde jetzt mal in den Ron Burgundy-Podcast gleich mal reinhören.
Ja, das
Und
ist sehr lustig.
Wir wünschen euch bei allem dem, was ihr da draußen an Freizeitaktivitäten macht, viel Spaß. Wie gesagt, die Filme, die wir euch empfehlen haben, die gibt's dann auch nochmal in den Shownotes, beziehungsweise nennt man das so Shownotes? Also bei Facebook und
natürlich.
So und Instagram sind wir ja auch sehr aktiv und dann schreiben wir das nochmal und wenn ihr euch unbedingt mit Wurfpfeilen bewerfen wollt, dann bitte nicht ins Auge.
Genau
in dem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.